Ich reite jetzt auch schon einige Jahre, aber so ganz verstehe ich diese klassische Reitkunst noch nicht.
Na, vielleicht überlässt dir Velvet ihren Platz beim Kurs mit Horst im September?
Klar, Dancer, du kannst gerne statt mir hin. Du musst halt in unseren Anhänger einsteigen, damit du hinkommst.
Oh. Wenn ich es recht überlege, ist klassisches Reiten ohne dies was für alte Pferde. Koppelgänge passen viel besser zu mir.
Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Ich freue mich nicht nur, dass Horst Becker in dieser Podcast-Episode auf Trab ist, sondern dass er vom 27. bis 29. Oktober einen Kurs in klassischer Reitkunst im passenden Ambiente in der Reithalle von Maria Theresia im Festschloss Schlosshof in Niederösterreich rund 40 Kilometer östlich von Wien gibt. Wer gerne mit seinem Pferd oder auch als Zuschauerin teilnehmen möchte, kann uns über die sozialen auf Trab-Kanäle oder unter julia@auftrab.eu erreichen. Für aktive Teilnehmerinnen hätten wir nur noch 2 Plätze frei. Wer also dabei sein will, aktiv, sollte sich bald melden. Aber jetzt zurück zu meinem Podcast-Gast Horst Becker.
Ja gut, Horst, dann sage ich erstmal herzlichen Dank, dass du auf Trab bist. Und noch schöner ist es natürlich, dass wir dich dann am 27. bis 29. Oktober dieses Jahres in Niederösterreich im schönen Festschloss Schlosshof begrüßen dürfen, wo du ja einen klassischen Dressurkurs gibst für sehr unterschiedliche Reiter. Die einen sind versierter, die anderen sind mit Jungpferde da, aber du kannst ja jeden abholen, wo er ist.
Und, wo er steht, ja.
Und da würde ich eben gerne, ein Baustein der klassischen Reitkunst ist ja das Geraderichten, und das würde ich gerne zum Thema dieses Podcasts machen. Und da vielleicht mal generell die Frage, was genau verstehst du unter Geraderichten und wozu dient Geraderichten?
Naja, es ist ja im Grunde so, das Pferd besteht ja aus verschiedenen Komponenten. Du hast den Kopf, das Pferdemaul, die Anlehnung, der Zügel als ein Komponent. Dann hast du die Vorhand, dann hast du die Hinterhand, und zwischen Kopf und Vorhand hast du den Hals, und zwischen Vorhand und Hinterhand hast du den Rücken. So, und diese Teile sind ja in sich und miteinander sehr beweglich. Das heißt, wenn du auf einer geraden Linie reitest, kannst du nicht gerade richten, weil die Schulter kann nach draußen, die Kruppe kann herein und umgekehrt. Ja, du kannst das nicht stabilisieren. Und deswegen sagt man, man biegt auf gerader Linie und man richtet gerade auf gebogener Linie. Warum macht man das auf gebogener Linie? Weil man vom inneren Schenkel zum äußeren Zügel treiben kann und das Pferd auf der gebogenen Linie ja nur nach außen ausbrechen kann, sozusagen mit einer Komponente. Und diese Komponente kann ich dann auf dem Kreisbogen einfach viel leichter korrigieren. Mhm. Und zum anderen ist es so, wenn ich etwas nach rechts und links gut biegen kann, dann kann ich es auch gut gerade richten. Mhm. Also ein Beispiel, um das, sage ich mal, in der Funktion einfacher zu verstehen, ist der Galoppwechsel. Die Dressurreiter hassen mich immer dafür, dass ich mit ihnen die Wechsel auf dem Zirkel anfange und nicht auf der Geraden. Mhm. Weil wenn ich das auf der Geraden mache, dann springt das Pferd beim Wechsel immer zur Seite. Entweder geht die Gruppe rein oder die Gruppe geht raus oder das ganze Pferd wandert weg. So. Und wenn ich den Wechsel auf dem Zirkel mache, dann fange ich im Außengalopp an und lasse das Pferd hereinwechseln. Das ist verhältnismäßig einfach. Und dann lasse ich ihn vom Handgalopp wieder in den Außengalopp wechseln, was verhältnismäßig schwierig ist. Mhm. Aber am Ende des Tages ist der Reiter nicht so schnell in Serienwechseln, wie wenn er es auf der Geraden macht, aber die Wechsel sind von Anfang an gerade.
Mhm. Okay.
Durch den Kreisbogen. Es ist ein bisschen schwieriger, aber am Ende des Tages viel nachhaltiger.
Und wann fängst du eigentlich mit dem Geraderichten an? Machst du, arbeitest du da schon, ich weiß nicht, bei der Lösephase oder wann beginnst
schon
du?
Schon beim Dreijährigen an der Longe, beim Anlongieren.
Mhm.
Also diese Rückenschule, dass man das Pferd immer wieder auf einer kleinen Volte leicht übertreten lässt, leicht seitwärts gehen lässt, Kopf nach innen, Gruppe nach draußen, und dann schickt man ihn wieder auf eine Linie, auf eine Kreislinie, auf der er Schritt gehen soll, traben oder galoppieren soll. Das ist ja im Grunde schon der erste Schritt des Geraderichtens. Das heißt, dass ich den ganzen Körper schön durcharbeite. Und dann kommen so Themen wie Volte, Zirkel, Konterübungen, Seitengänge etc. zum Geraderichten. Und wenn das Pferd weiter ausgebildet ist, hat natürlich dieses Geraderichten noch einen ganz anderen Sinn. Wenn ich ein Pferd am Boden, zum Beispiel in der Rückenschule, arbeite, dann kann ich das Pferd mit dem Kopf sehr verhältnismäßig extrem nach innen stellen und kann das so leicht überbogen seitwärts gehen lassen. Das ist eine sehr effektive Art, das Pferd locker zu bekommen. Wenn ich jetzt reiten würde, dürfte ich das nicht so machen, weil wenn ich reite, sitze ich ja auf einem Spannungsbogen. Das ist ja im Grunde, das ist ja immer das erste Ziel unserer Reiterei, dass das Hinterbein drunter kommt, dass das Hinterbein über den Rücken bis zum Genick sozusagen das Pferd aufspannt. Und wenn das noch nicht geht, dann ist es so, dass wir in der Reiterei den Hals und den Kopf so ein bisschen wie einen Spannungshebel verwenden, der sozusagen dann das Nackenband von vorne nach hinten erstmal aufspannt und dem Pferd wie so als Gegengewicht, ne, als Gegengewicht zum Reitergewicht auch funktioniert. Und später, wenn das Pferd in der Hinterhand gekräftigt ist, kommt er hinten mehr drunter. Und man sagt ja auch, Aufrichtung entsteht nicht im Genick und im Hals, sondern in der Hinterhand. Das Pferd setzt sich hinten, wenn es sich vorne aufrichtet. Und wir holen nicht den Kopf und den Hals in die Aufrichtung. Ja? Das heißt, dieser Spannungsbogen ist enorm wichtig. Und wenn ich jetzt reite, dann kann dieser Spannungsbogen nur entstehen, wenn Genick, Vorhand und Nachhand auf einer Linie arbeiten. Man sieht das viel in konventionellem Reitunterricht. Und da meine ich jetzt nicht, dass man jetzt immer auf der FN rumreitet. Ich sage es bewusst. Ja, weil das steht nirgends so. Man kann das nicht nachlesen. Ja, aber ich sehe immer viele Trainer, die ganz extrem damit beschäftigt sind, das Pferd immer nach innen zu stellen, nach innen zu stellen, nach innen zu stellen. So. Und am Ende reiten sie mehr am inneren Zügel als am äußeren. Das heißt, die äußere Schulter fliegt immer aus der Kurve. Die Energie geht immer verloren. Wenn ich jetzt auf einem ganz elektrischen Pferd sitze, dann mache ich das so. Weil ich möchte nicht, dass sich die Energie zwischen Hand, Sitz und Bein fängt. Weil wenn sie sich fängt, kann es eigentlich nur noch nach oben. Ne? Nach vorne ist die Anlehnung, nach unten ist der Reitplatz, nach hinten ist mein Bein, also geht es nach oben. Das möchte ich nicht. Also stelle ich ihn, überbiege ihn ein bisschen, dann verschütte ich sozusagen diese Energie über die äußere Schulter. Und dann komme ich mit dem Außenzügel wieder und mache das Pferd wieder in sich gerade und habe den Spannungsbogen wieder. Weil das ist genau der Punkt. Am Boden kann ich ihn biegen, weil es keine Statik gibt, keine tragende Statik, weil das Reitergewicht ist nicht da. Aber in dem Moment, wo ich reite, müssen diese drei Komponenten immer schön aufeinander abgestimmt sein. Und die meisten Reiter haben ihr Pferd deutlich mehr gebogen, als die Volten- oder Zirkellinie es vorgeben würde.
Ah, verstehe.
Und dadurch reiten sie mehr am inneren Zügel als am äußeren. Und dann entsteht genau dieser Spannungsbogen nicht. Und das Pferd ist letztlich auch nicht gerade gerichtet.
Das heißt, bevor du zum Geraderichten kommst, tust du dann manchmal auch bewusst auch mit Außenstellung reiten.
Richtig. Du kontrollierst im Grunde, ich erkläre das immer so, jeder von uns weiß, wie eine Carrera-Bahn funktioniert.
Ja.
Das Auto hängt vorne mit dem Stromabnehmer in der Schiene. Und je mehr wir Gas geben, je mehr fliegt die Hinterachse raus. So. Und ein bisschen so arbeite ich im Grunde ein Pferd auf dem Zirkel. Am Anfang muss ich die Vorhand auf der Linie halten können und dann geht die Hinterhand nach draußen. Dann halte ich die Vorhand und die Hinterhand geht nach innen. Und dann, wenn ich dieses Stadium überschritten habe, dass ich die Hinterhand kontrollieren kann, das mache ich immer zuerst, weil das ist der beweglichste Teil, wo ich die Stabilisierung behalte. Und dann mache ich das Ganze mit vorne. Das heißt, ich will dann die Schulter kontrollieren. Und das muss man sich vorstellen wie ein Antrieb von einem Boot. Da habe ich einen Propeller, da kommt die Energie her und ich habe ein Ruder. Und dieses Ruder leitet die Energie. Und jetzt stellen wir uns vor, der Propeller würde Energie nach vorne ausstoßen. Wenn ich das Pferd leicht nach außen stelle, dann ist die innere Schulter mehr offen, also geht die Energie durch die innere Schulter. Wenn ich das Pferd leicht nach innen stelle, geht die Energie durch die äußere Schulter, weil die äußere Schulter offen ist. Das nennt man Schulterkontrolle. Mhm. Und wenn ich die Gruppe kontrollieren kann mit dem Schenkel und die Schulter ein bisschen über den Zügel kontrollieren kann, dann bin ich immer in der Lage, das Pferd gerade zu richten. Und dann bin ich auch immer in der Lage, auf jeder Hand alle Seitengänge zu reiten.
Da sind wir ganz gespannt, wenn du kommst, weil du bist ja auch ein Meister der Doppelloge. Ist es eigentlich so, dass du zuerst das Geraderichten an der Loge machst und erst wenn es dann funktioniert, unterm Reiter das übst?
Nein. Nein. Der Punkt ist, ich bin ein bisschen der Doppellongenpapst, aber ich bin der Doppellongenpapst, weil mein erstes Buch über Bodenarbeit ging.
Okay.
Und dann hat man mich da eingeordnet.
Verstehe.
So, aber in 90% der Fälle coache ich die Leute unterm Sattel. Ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt ein rohes, junges Pferd habe, dann möchte ich, dass das Pferd erstmal in sich eine Stabilität findet. Das mache ich über die Longe und über die Rückenschule. Und dann kommt der Moment, wo das Pferd sich ans Gebiss und an die Anlehnung gewöhnen muss. Und da mag ich keine Ausbinder, weil sie nicht flexibel sind, weil sie nicht auf die Bedürfnisse und die Situation des Moments eingehen. Ja, das Pferd findet entweder keine Anlehnung oder stößt sich.
Stößt sich, ja.
Ja, so. Und wenn ich jetzt aber hergehe und habe eine Doppellonge innen als V verschnallt, und außen direkt, dann habe ich innen ein verschwommenes, das Pferd hat innen ein verschwommenes Gefühl, aber ein weiches. Und der Außenzügel ist klar fühlbar. Also geht das Pferd hin zum Außenzügel. Und dann fange ich an, das Pferd in der Doppellonge an die Anlehnung zu gewöhnen. Das heißt, ich lasse den, ich sage immer, ich mache Freiheitsdressur an der Doppellonge, lasse ihn im Roundpen oder in einem abgegrenzten Bereich des Reitplatzes, lasse ich ihn an der lockeren Longe laufen und dann nehme ich die Leine so viel auf, dass er so ein bisschen an der Anlehnung kommt und im Normalfall machen die Pferde so 3, 4, 5 Dritte und dann werden sie irritiert, weil sie ja diesen Druck im Maul fühlen. Und bevor dann der Flow rausgeht, kann ich nachgeben. Wenn ich es mit dem Ausbinder mache, merke ich, der Flow geht raus und ich treibe nach. Ich treibe das Pferd dann aber gegen den festen Zügel. Und genau das will ich nicht. Weil wenn ich drauf sitzen würde, würde ich das ja auch nicht machen, weil es ist unlogisch, die Hand stehen zu lassen wie der Fels in der Brandung. Das funktioniert nicht, weil die Muskulatur lässt erst los, wenn der Druck weg ist. Wenn das Pferd mal angefangen hat, gegen das Gebiss Widerstand aufzubauen, dann gibt es so ein Ammenmärchen, wo es dann heißt, setz dich mehr hin, mach mehr Druck. Du musst Druck machen, bis er nachgibt. Nein, wenn er dann nachgibt, ist er müde. Dann hat der Muskel keine Kraft mehr, dagegen anzukämpfen. Das ist aber keine gute Politik, um zu trainieren. Wie schlauer ist es, ich treibe das Pferd an die Anlehnung, an der Doppellonge. Und wenn der irritiert wird, dann mache ich so viel auf, bis der wieder in seinen Flow kommt. Und wenn der wieder im Flow ist, dann schleiche ich mich wieder ganz fein an die Anlehnung ran. Wenn er wieder irritiert ist, mache ich wieder auf. Und dann schleiche ich mich wieder ran. Und irgendwann vertraut er dieser Anlehnung, kämpft nicht mehr dagegen an, sondern schwingt da rein. Und dann habe ich das, was ich brauche, was ich unterm Sattel habe. Und das mache ich an der Doppellonge. Und natürlich ist diese Arbeit irgendwo auch gerade richtend. Ne, wenn ich, sage ich mal, klar, das Pferd immer wieder auf dem Kreisbogen zum äußeren Zügel treibst, dann ist im Grunde das Geraderichten unvermeidbar.
Mhm. Und dieselbe Logik funktioniert dann eben auch unterm Sattel, immer wieder praktisch.
Richtig. Aber ich sag mal, unterm Sattel ist es oft so, dass wenn man, weißt du, ich habe Schüler, die habe ich im Online-Training und im Kurs. Und ich habe Schüler, die habe ich jede Woche im Online-Training. Die sind sozusagen jede Woche in meiner Reitschule. So, und dann habe ich welche, die sehe ich zweimal im Jahr vielleicht oder dreimal im Jahr. Und da muss ich unterschiedlich arbeiten. Wenn ich jemanden regelmäßig im Training habe, dann kann ich mit dem Schritte erarbeiten. Und am Ende wird das ein schönes Gesamtkunstwerk. Wenn ich einen Kurs mache, dann ist es im Grunde so, dass ich am ersten Tag die Leute einfach mal reiten lasse. So wie sie zu Hause reiten. Ich sage ihnen immer, stellt euch vor, ich bin gar nicht da. Alle zusammen in die Halle und jeder arbeitet sein Pferd. Weil dann sehe ich, wie arbeitet derjenige, was hat der für Werkzeuge in der Werkzeugkiste und wo sind die Schwierigkeiten. Dann kann ich den Unterricht darauf einstellen. Und in dem Fall ist es so, dass ich nur sehr selten Bodenarbeit mache, weil meistens ist es so, dass die Leute in ihrer Grundausstattung besser reiten, als sie Bodenarbeit machen, wenn ihnen ein Thema fremd ist. Und ich dann im Coaching effektiver bin, wenn ich die Stunden nutze beim Reiten. Außer es gibt ein ernsthaftes Problem, wo ich sage, das kann man nur von unten lösen. Dann gehen wir natürlich nach unten, das ist klar. Oder wir machen am Sonntagnachmittag die letzte Stunde nochmal Doppellonge oder Handarbeit oder Rückenschule, weil es sinnvoll ist, das einzubauen und wir sozusagen unterm Sattel das Klassenziel erreicht haben, wo wir hinwollen. Das heißt, ich konnte mit dem Reiter ein Päckchen schnüren, indem er weiterarbeitet. Weil die Veränderung kommt ja nicht, dass er sensationell auf den Kurs geritten ist, sondern die Veränderung kommt die nächsten 6-8 Wochen nach dem Kurs, wenn er das nacharbeitet. Mir ist auch gar nicht so wichtig, dass das im Kurs perfekt klappt, sondern mir ist wichtig, dass der Reiter fühlt, was er tut, versteht, was er tut. Und wenn ich am Sonntag nicht mehr so viel reden muss, dann weiß ich auch, dass es am Montag funktioniert.
Da sind wir gerade dabei, gerade richten funktioniert natürlich nur, wenn der Reiter das Pferd nicht stört. Was kann man denn da vor allen Dingen für ein Problem sein für das Pferd?
Ja, ich meine, jeder, auch ich, hat so seine persönlichen Sitzkapriolen, ne, die man so macht. Also ich habe 17 Jahre meinem alten Pferd versucht, den Galoppwechsel nach links beizubringen, wenn ich runtergucke. Das ist mir nicht gelungen. Wenn ich hochgeschaut habe, sprang er den Wechsel nach links durch. Wenn ich runtergeschaut habe, sprang er ihn nach. Und Albrecht hat mich mal fast eine Dreiviertelstunde auf dem Mittelzirkel galoppieren lassen, weil er wollte, dass ich 4 Wechsel auf den Zirkel nach links sauber durchspringe. Ich musste eine Dreiviertelstunde galoppieren, weil ich immer wieder runtergeguckt habe, wo das Pferd nachsprang. Ne? So. Und diese Dinge hat natürlich jeder Reiter. Und da ist auch ein Profi nicht vorgefeit. Ne? Man muss nicht glauben, dass das bei uns Profis anders ist. Wir schießen die gleichen Böcke wie jeder Amateur auch. Wir kommen vielleicht leichter da raus und wir erkennen es früher, aber am Ende sind wir auch eine Menschen. Ja? Und diese Themen sind immer so, dass ich sage, ein Reiter sollte ein gewisses Maß an Sportlichkeit haben. Ne? Zum Beispiel bei mir war es so, ich habe verhältnismäßig stressige Jahre hinter mir und habe auch ordentlich Gewicht zugelegt. Und jetzt habe ich fast über 20 Kilo abgenommen und mich, sage ich mal, mehr sportlich betätigt, dass ich wieder in diesen guten Grundturnus komme, den ich brauche, um den Anspruch, den ich unterm Sattel bei mir selber habe, auch irgendwo gerecht zu werden. Und zum Beispiel, ich habe 10 Jahre oder 12 Jahre gar nicht geritten. Ich habe gar keine Pferde besessen. Ich war ja nur als Coach ganz Europa mit dem Flieger und mit dem Zug unterwegs. Ja, und dann war ich 4-mal die Woche im Fitnessstudio. Nicht um Muskeln aufzubauen, sondern um all die kleinen Gelenke, die man beim Reiten braucht, einfach im Move zu halten. Weil wenn du nur im Flieger, im Zug, im Auto und sonst wo sitzt, dann wirst du ein dicker Couch Potato.
Also man muss an sich selber arbeiten, das ist mal das Wichtigste.
Es ist zum Beispiel nicht so, dass ich Sitzfehler, die ich sehe, korrigiere, wenn ich nicht der Meinung bin, das Pferd reagiert. Weißt du, wenn jemand schief drauf sitzt, aber das Pferd läuft gerade, dann kann ich das im Kurs 30 Mal sagen, er wird immer wieder schief sitzen, weil er kriegt kein Feedback. Und in irgendeiner Lektion auf dem Weg ist es so, dass diese Lektion dann nicht funktioniert, wenn er so schief sitzt. Und an der Stelle kann ich ihn kassieren.
Ah, okay.
Verstehst du, was ich meine? Yeah. Wenn er dann zu Hause alleine in dieser Lektion reitet und sie geht nicht, so wie ich mit meinem Wechsel, dann weiß ich, Mecker, du hast wieder nach unten geguckt.
Gibt es da typische Übungen, wo man das sehen kann, oder ist das bei jedem eine andere Übung?
Das ist so verschieden. Ja. Also ich sage immer zum Beispiel was hilft, ist, wenn man irgendwie, wenn man Yoga macht oder tanzt zum Beispiel. Mhm. Tanzen ist zum Beispiel was Wunderbares, alternativ zum Reiten, also Paartanz, nicht hampeln, sondern wirklich Paartanz, wo du im Grunde auf deinen Rhythmus, auf deine Körperhaltung achten musst und bewegt. Du bist ja bewegt, aber du musst in dieser Beweglichkeit deine Kontenance halten, deine Balance halten, deinen Takt halten. Das ist ein wunderbarer Ausgleichssport zum Reiten. Skifahren ist der perfekte, weil die Funktion des Skifahrers und die Körperfunktion des Reiters sind identisch. Also wenn du wedelst, dann ist das Wechseln des Schulter herein über die Mittellinie.
Das muss ich mir und merken. Du,
ja, das ist so. Es ist wirklich so. Und wenn du carfst, dann ist das Zickzack-Travesale.
Ah, lustig.
Du machst in deinem Körper genau dasselbe und da auch im Sattel, in der Travesale, wie wenn du carfst. Und im Schulter herein, wie wenn du wedelst. Es ist exakt dasselbe.
Da erfreust du jetzt aber unser Herz, weil viele von uns genau die beiden Sportarten lieben.
Es ist auch so, zum Beispiel, wenn ich in Kitzbühel Unterricht, ich habe viele Jahre bis Corona, habe ich viele Jahre in Kitzbühel Unterricht gemacht. Und da haben wir das ab und zu so gemacht, dass wir uns donnerstags oder freitags morgens schon getroffen haben. Mhm. Und dann sind wir alle erstmal Skifahren gegangen. Dann haben wir auf der Hütte Mittag gegessen und ein Schnäpschen getrunken. Und dann sind wir in die Reithalle gefahren und dann haben wir geritten.
Das hört sich nett an, ja. Das Skifahren können wir dir wahrscheinlich in Schloss Hof nicht bieten, aber dafür andere schöne Dinge. Du hast auf deiner Webseite deinen Blog, deinen relativ aktuellen tituliert, Richte dein Pferd gerade und reite es vorwärts. Da wollte ich noch kurz reingehen. Wie gehört das zusammen? Und da hast du auch mehrmals betont, dass eben gerade richten nicht vorwärts reiten ist.
Ja, man muss das Thema ist so genauso belastet wie der Begriff klassische Dressur zum Beispiel, ist auch der Begriff vorwärts. Mhm. Weil in der modernen Interpretation von vorwärts ist das Kilometer pro Stunde. Die klassische Version ist vom Schenkel zur Hand. Ne? Das heißt, ich treibe vom inneren Schenkel zum inneren Zügel. Ich treibe vom inneren Schenkel zum äußeren Zügel. Ne, die Diagonalen. Mhm. Und das ist im Grunde Vorwärtsreiten. Mhm. Und das schönste Beispiel ist immer das Rückwärtsrichten. Wenn ich möchte, dass ein Reiter rückwärts richtet, dann sage ich ihm, ist traben, dann sage ich ihm so, jetzt sitzt du ein und dann treibst du mit dem Bein gegen die Hand, bis er Schritt geht. Mhm. Also macht der Reiter die Wade ans Pferd. Wenn er beide Waden am Pferd hat, erhöht sich ein bisschen der Druck in der Hand. Pferd pariert durch den Schritt. Dann sage ich, und jetzt machst du genau dasselbe nochmal, bis er steht. Und wenn er steht, sage ich ihm, und jetzt treibst du ihn weiter vorwärts gegen die Hand, lässt ihn aber nicht nach vorne. Mhm. Dann kriegt der Reiter so ein kleines Fragezeichen. Dann sage ich ihm, er darf alles, steigen, bocken, sich hinlegen, aber nicht nach vorne gehen. Dann kriegt er einen ganz seriösen Sitz mit so einem leicht ängstlichen Blick. Hat keine Idee, wo ich hin will, ist völlig irritiert. Und dann sage ich ihm so, und jetzt treibst du wieder gegen das Bein, gegen die Hand. Dann macht er das, aber sehr vorsichtig, weil er denkt ja an Steigen, Ruckeln und Hinlegen. Und dann merkt man, wie das Pferd so einen halben Tritt nach vorne macht, sich hinten absenkt und wunderschön am Band zurückgeht. Mhm. Klappt das beim zweiten Mal auch? Nein. Warum? Jetzt weiß der Reiter, dass Rückwärtsrichten kommt. Und wenn das Pferd nicht sofort reagiert, was macht er dann? Er zieht am Zügel. Und wenn er am Zügel zieht, ist die Lende zu. Und wenn die Lende zu ist, kann er sich nicht setzen. Mhm. So, und das ist das zum Beispiel, was die Leute immer am meisten irritiert, dass wenn ich sage, selbst das Rückwärtsrichten wird vorwärts geritten. Weil die Parade vom Galopp zum Trab, vom Trab zum Schritt, vom Schritt zum Halten und vom Halten zum Rückwärts ist handwerklich dasselbe. Und das ist auch Vorwärtsreiten und das ist auch gerade richten. Und dann geht es ja beim Vorwärtsreiten ja immer darum, dass du einerseits die Tritte verkürzt und andererseits die Tritte verlängerst oder den Rahmen verkürzt und den Rahmen verlängerst. Und dann kommt die schöne Diskussion beim Vorwärts-Abwärtsreiten. Wie tief? Und dann sagt der eine, ja, Buckelenk. Der nächste sagt, das ist schon zu tief. Der Blescherreiter aus dem Westernreiten sagt, bis er Spuren in der Sand macht. Ne? Aber das ist eigentlich alles nicht relevant. Was relevant ist, Vorwärts-Abwärts-Reiten-Funktion ist ja im Grunde Bedürfnismanagement. Das heißt, ich treibe mit dem Bein gegen die Hand, nehme mein Pferd zurück und spanne es. Und wenn ich das Pferd anspanne, erzeuge ich das Bedürfnis zur Dehnung. Und aus diesem Wechsel von Anspannung und Dehnung erarbeite ich das Vorwärts-Abwärts. Und dann ist es so, solange ich mit dem Bein zur Hand treiben kann und mein Treiben in der Hand fühle, also am Zügel fühle, ist das Pferd geschlossen. Und die Energie wird von der Anlehnung zurückreflektiert. Mhm. Also fällt das Pferd nicht auf die Vorhand. Das ist ja immer das Spiel.
Ja.
Ne? Ja, heute sehr augenorientiert mit unserem ganzen Social-Media-Kram. Ist Genick der höchste Punkt? Hat das richtig gemacht? Ist die Nase zu tief, der Hals zu rund? Ist es Rollkur? Und er fällt auf die Vorhand. Kein Mensch guckt, ob das Pferd hinten untertritt. Hm. Guckt keiner hin. Sie gucken alle nur auf den Kopf. Das ist aber überhaupt nicht relevant. Ja, weil ein Pferd mit einem hoch angesetzten Hals, dessen Vorwärts-Abwärts ist viel höher als zum Beispiel ein Vorwärts-Abwärts von dem Quarter Horse oder von dem Araber. Mhm. Also kann ich nicht sagen, Schema F, Buckelenk ist richtig. Aber der relevante Punkt ist, ich treibe mit dem Bein zur Hand, fühle mein Treiben in der Hand, während er mit der Nase Spuren im Sand macht. Dann läuft das Pferd immer noch nicht auf der Vorhand. Wenn ich aber das Pferd so totgenudelt habe, dass es die Nase da unten hin tut, ich aber keine Zügelverbindung mehr habe und nicht treiben kann, dann läuft er auf der Vorhand. Und dann geht er auch nicht mehr auf den Rücken. Das sind diese unschönen Bilder, die du dann beim Blescherreiten siehst, wenn sie die Pferde so totgenudelt haben. Mhm. Da gibt es die eine Gruppe, die haben die dressurmäßig schön durchgearbeitet. Die können die mit dem Bein da unten hintreiben. Und die Pferde bleiben geschlossen, die halten den Takt. Man sieht, die schwingen durchs ganze Pferd. Und bei den anderen hast du das Gefühl, vorne läuft ein Pferd, hinten läuft ein Pferd. Und das in der Mitte versucht, es krampfhaft zusammenzuhalten.
Mhm. Und da hast du jetzt was ganz Wichtiges angesprochen. Das ist ja auch, warum du eigentlich alle Reitklassen oder Reitarten trainierst. Das gilt ja eigentlich egal, ob ich jetzt eben Western reite oder Islandpferde reite oder die klassische Dressur.
Die Regel ist dieselbe. Mhm. Die Funktion eines Quarterhorses, eines Islandpferdes und eines Lusitanos und eines Hannoveraners sind gleich.
Mhm. Okay.
Nur die Stärken und Schwächen des einzelnen Pferdes unterscheiden sich. Mhm. Rassebedingt und kreaturbedingt. Die einzelne Kreatur. Und dann ist es eben so, dass ich mein Training darauf abstimmen muss. Mhm. Aber es ist so, ich will so ein schönes Beispiel erzählen. Ich reite, ich habe einen Quarter Horse, einen Rainer, der im Spin sein inneres Bein nicht positionieren kann. Der dreht über die Mittelhand. Mhm. Der schafft es nicht, sich so hinten drauf zu setzen, wie das soll. Der dreht immer wieder über die Mittelhand. Was mache ich dann mit dem? Trab- und Galopp-Pirouette-Arbeit. Mhm. Und damit zentriere ich das Pferd auf die innere Hinterbein und gebe dem Reiter ein Werkzeug, das Pferd besser im Spin zu führen. Aber der Reiter ist immer noch ein Westernreiter. Und das ist immer noch ein Quarterhorse, das hat immer noch ein Westerngürtel drauf. Mhm. Ja, andersrum, wenn man jetzt ein Pferd für einen Sliding Stop trainiert, dann reite ich Schritt und mache 2, 3 schnelle Schritte und dann pariere ich durch und richte rückwärts. Das ist so die Basisübung für den Sliding Stop. Wenn das in Schritt geht, mache ich das im Trab und wenn es im Trab geht, mache ich es im Galopp. So. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, das in den Paraden hinten nicht sauber hinsteht und in der Prüfung, also ein Dressurpferd, in der Prüfung nicht richtig am Hinterbein steht, weil das hat ja, das ist ja die eine Sache ist, dass der optisch beim Richter geschlossen steht. Mhm. Die nächste Sache ist, dass ich wieder losreiten muss. Und wenn der nicht geschlossen steht und so eine gewisse Körperspannung hat, dann läuft der ja los wie der alte Kuh. Dafür gibt's auch keine gute Note. Mhm. Also was mache ich dann? Ich fange an mit dem Hannoveraner, der M-Dressur geht, Übungen für den Sliding Stop zu machen. Verstehst du? Damit das Pferd hinten drunter kommt. Mhm. Warum soll ich das nicht machen? Was beim Quarterhorse funktioniert, funktioniert auch beim Hannoveraner. Natürlich soll der Hannoveraner nicht 15 Meter durch den Reitplatz leiten aus dem vollen Galopp. Blödsinn. Aber ich muss in der Lage sein, das Bein, das Pferd am Bein sauber hinten drunter zu holen. Mhm. Und das brauche ich dann auch in den Übergängen. Wenn ich in die Trabverstärkung reite, dann mache ich genau diese Mechanik, die wir im Reining-Reiten für die Entwicklung von dem Sliding-Stop verwenden, die benutze ich dann leicht abgewandelt im versammelten Trab, bevor ich den auf die Diagonale schicke. Mhm. Ja. Und dann ist der an. Also weil das es ist die gleiche Mechanik.
Also ich hoffe, dass beim Kurs auch ein Westernreiter noch dazukommt, weil das, spannend, ist, ja. Das ist schön, so was Übergreifendes
also
zu sehen.
Also ich habe auch diese Mischung gern, weißt
ja,
du,
wenn ich
Warmblüter als Sportreiter dabei habe, Westernreiter dabei habe, vielleicht Islandpferdeleute, barocke Pferde, weil das Schöne ist immer, die einzelnen Lager sind ja, weißt du, der Islandpferdereiter hat immer einen dreckigen Pullover an, ne? Der Dressurreiter ist immer arrogant. Der Westernreiter ist zu cool und der Zügel hängt durch und das Pferd fällt auseinander. Ne? So, jeder hat ja so das Vorurteil im anderen Lager. Und wenn die dann zusammen trainieren, ist es immer spannend, weil sie werden dann feststellen, die reiten eigentlich gleich. Es ist nur der Huf anders. Und sie haben auch exakt dieselben Probleme. Man benennt sie anders. Aber faktisch ist es die gleiche Suppe, die man eigentlich genauso kreiert, um dann das Ergebnis zu kriegen. Mhm.
Bevor ich dich jetzt abschließend noch frage, wie man sich vorbereiten sollte auf deinen Kurs, hätte ich noch eine Frage bezüglich nochmal gerade richten. Ich nehme an, da beginnt man auch das erst im Schritt. Wenn es wirklich im Schritt funktioniert, dann macht man es in den höheren Gangarten, oder?
Nicht unbedingt.
Nicht unbedingt?
Mhm. Nein. Weil, also ich sage mal, die kommunikative Ebene ist immer der Schritt. Mhm. Du kannst im Schritt einen Grand Prix reiten, ohne anzutraben. Also jemand, der nicht reiten kann und reiten lernt, aber im Trab und im Galopp noch vom Pferd fällt, der könnte einen Grand Prix im Schritt reiten mit allen Lektionen. Verstehst du? Mhm. Wäre kein Problem. Für uns Reiter ist das ein bisschen ein schräger Gedankenzug. Faktisch ist es aber möglich. Mhm. So. Aber wenn es jetzt darum geht, dann wirklich gerade zu richten, dann ist eigentlich die Trabarbeit in den meisten Fällen die führende Gangart. Mhm. Außer ich habe ein Pferd mit einer sehr, sehr hohen Galoppqualität. Dann kann es auch sein, dass der Galopp eine große Rolle spielt. Im Schritt gerade richten, ja. Aber eigentlich um die Hilfen, die Tools, die Manöver zu entwickeln. Mhm. Deswegen sage ich, das ist so ein bisschen die kommunikative Gangart, wo ich mir einfach vorbereite, Schulterkontrolle, Gruppe, Anlehnung, Stellen, Biegen und so weiter. Aber richtig gerade richten tue ich in erster Linie mal im Arbeitstrab und im Bummeltrab und dann später im Galopp auf dem Kreisbogen und im Schritt dann eher, dass ich so in die Dehnungsphasen reintreibe. Aber die Hauptarbeit findet im Trab oder im Galopp statt.
Wunderbar. Jetzt, Horst, abschließend noch, wir freuen uns alle auf den Kurs, zumindest schon die 8, die mitmachen und hoffentlich auch die, die dann noch zuschauen. Was sollte man denn als Vorbereitung machen, dass man möglichst viel von deinem Kurs mitnimmt oder einfach nur so, wie man immer arbeitet, weiterarbeiten?
Also grundsätzlich ist es einfach so, man arbeitet mal so, wie man immer arbeitet, aber man sollte arbeiten.
Ja.
Ne? Also nicht unbedingt, man sollte mal 1-2 Wochen wirklich bewusst die Dinge reiten, die man tut und nach Möglichkeit auch nicht nur 2-mal die Woche. Dass das Pferd eine gewisse Fitness hat und der Reiter eine gewisse Fitness hat. Aber ich würde jetzt keinen Salto Mortale machen, nur weil man bei Horst Becker im Kurs reitet. Das ist Unsinn. Ja? Jeder kommt in seiner Fasson und in seinem Niveau, weil das ist ja genau der Punkt. Wenn wir es alle könnten, bräuchten wir keinen Unterricht nehmen. Ne? Auch Horst Becker hat Personen, wo er jetzt in der nächsten Zeit wieder hingehen wird und wieder auch selber Unterricht nimmt, logischerweise. Und da werde ich auch kein großes Aufhebens machen, sondern ich reite so, wie ich reite. Und ich sollte das, was ich tue, einigermaßen im Griff haben. Auf welchem Niveau spielt überhaupt keine Rolle. Und dann schaut man, wie sieht das aus? Und wo wollen die Leute hin? Und was muss ich dafür tun? Und die simple Regel ist einfach, wenn einer nicht oben bleibt, müssen wir Bodenarbeit machen.
Wunderbar. Okay, das so weit kommen wir hoffentlich nicht. Aber trotzdem machen wir natürlich gerne Bodenarbeit mit dir, vielleicht an einem oder den zweiten Tag. Und freuen uns alle sehr. Und ich sage herzlichen Dank, Horst, dass du dir Zeit genommen hast. Und das nächste Mal nehmen wir dann wieder einen Puzzlestein uns vor, der zum klassischen Reitkunst dann gehört. Dankeschön.
Sehr gerne.
Tschüss.
Ich wünsche dir was. Tschüss.
Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja, dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag. Yeah.